Micro Europa.
Sounds moderne,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme Will,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, zu Gast bei der Wüstenwelle. Unsere heutige Sendung dreht sich ganz um das Thema Berufe. Dazu haben Studierende der Medienwissenschaft an der Universität Tübingen spannende Beiträge gemacht und Professionen der besonderen Art unter die Lupe genommen. Ich bin Pia Schönfeld und führe euch heute durch unsere Sendung. Zum Einstimmen auf unseren ersten Beitrag von Sandra Gessler über den Reutlinger Gitarrenbaumeister Achim Peter Gropius hören wir jetzt erstmal Green Day mit Time of Your Life.
Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life.
Green Day mit Time of Your Life. Die Gitarre ist eines der ältesten Musikinstrumente. Die spanischen Konzert- und Flamenco-Gitarren von Antonio de Torres sind legendär. Western-Gitarren hingegen spielt man mit Stahlsaiten. Sie kommen ursprünglich aus Amerika. Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte dort die heute noch existierende Firma Martin das Urmodell. Martin, aber auch Gibson und Taylor. Das sind die drei Namen, die das Herz eines jeden Gitarrenliebhabers höher schlagen lassen. Eine Kultur des Gitarrenbaues gibt es aber auch in Deutschland. Im oberbayerischen Mittenwald etwa produzieren eine ganze Reihe von Firmen bis heute Konzert- und Western-Gitarren. Eine der renommiertesten Gitarrenbaumeister in Deutschland sitzt aber in Reutlingen, Achim Peter Gropius. Ein Beitrag von Sandra Gessler.
Mit der Liebe zum Gitarrespielen fing alles an. Gitarrenbauer Achim Peter Gropius aus Reutlingen spielte schon in jungen Jahren intensiv Gitarre und kam so über die Musik zu seinem Beruf. Doch bis der gebürtige Berliner wusste, dass gerade der Gitarrenbauer sein Traumberuf ist, war nicht nur ein wenig Glück, sondern vor allem auch viel Zeit, Geduld und ein eiserner Wille nötig.
Ja, na, wie es immer im Leben eines jungen Menschen ist, weiß man erstmal nicht unbedingt, was man machen will. Also ich hatte damals relativ intensiv Gitarre gespielt und dann nach dem Schulabitur fertig war, stellte sich die Frage, was tun. Ja gut, und dann bin ich durch Zufall an ein Praktikum beim Geigenbauer in Berlin, wo ich herkomme, geraten und ja, habe dann eben festgestellt, dass das eigentlich ganz nett ist und ja, habe dann meinen Sturkopf eingeschaltet und habe das dann eben einfach weiterverfolgt, bis es dann irgendwann nach einigen Jahren doch geklappt hat.
Der Bau eines anderen Instruments kam für den heutigen Gitarrenbauer aus Leidenschaft daher nie in Frage.
Ja gut, das ist natürlich schon so, man hat das Instrument halt gespielt letztlich, also von daher wäre Posaune jetzt nicht in Frage gekommen. So, also als Geige, Gitarre ist relativ verwandt, also auch von Arbeitstechniken und ja, dann war aber schon klar, also wenn dann Gitarre, weil das ist eigentlich das Instrument, was man spielt, wo man Bezug zu hat. Sonst macht es auch nicht so viel Sinn, wenn man da irgendwas bloß um irgendwas handwerklich mit irgendeinem Instrument, das ja, das geht in dem Beruf sowieso nicht so richtig eigentlich, dass man da so einfach das so als Job macht, dann ist man da eigentlich falsch. Das klappt meistens nicht.
Die einzigartige Kombination aus Kunst und Handwerk prägt das Berufsbild des Gitarrenbauers seit jeher und fasziniert auch Achim-Peter Gropius immer wieder aufs Neue.
Zum einen mal ist halt eben noch ein relativ ursprüngliche Sache, sagen wir mal, wo in vielen anderen Handwerksberufen halt dann bloß noch irgendwelche Module getauscht werden oder Fertigteile zusammengeschraubt, ist man da doch richtig noch sehr am rohen Material, an der Materie dran im Endeffekt. Hat eben auch noch ziemlich viel Handarbeit halt eben. Dann ist es natürlich schon so, dass es auch so ein bisschen eine kunsthandwerkliche Komponente hat, also gestalterisch und so weiter. Das ist nicht so eine rein technische Geschichte, da ist halt, sind auch ästhetische Sachen, die echt eine Rolle spielen, wie stelle ich meine Hölzer zusammen und Formen und Farben und so weiter und so fort. Das ist natürlich, spielt natürlich auch noch eine Rolle. Ja, eigentlich das sind so die beiden Sachen, die das doch ziemlich reizvoll machen.
Gitarrenbauer zu sein, heißt aber auch, mit einer kritischen Arbeitsmarktsituation konfrontiert zu werden, finanzielle Einbußen hinnehmen zu müssen und schließlich keine Scheu davor zu haben, sich selbstständig zu machen.
Es gibt natürlich auch wieder so die Schattenseite, der ist natürlich wieder die, dass eigentlich so die Verdienstmöglichkeiten in anderen Berufen etwas besser sind. Also das ist, was ich eben gerade sagte, halt, wenn man das bloß so als Job machen will, dann macht man eigentlich lieber was anderes, weil, also ich glaube, ich schätze mal von den Leuten, die dann tatsächlich mal einen Ausbildungsplatz kriegen und das machen, also da, wenn da vielleicht 20-30% übrig bleiben, die es nachher langfristig weitermachen, das wird so ungefähr der Prozentsatz sein und die meisten anderen sagen, irgendwann ist mir zu hart, ist mir zu zäh, das wird nichts und lassen sein. Liegt eben auch daran, dass eben auch, also wie gesagt, zum einen ist es schon mal sehr schwer, einen Ausbildungsplatz zu kriegen, hat bei mir auch etliche Jahre gedauert eigentlich, da brauchte ich einen ziemlichen Sturkopf. Und dann stellt man fest, wenn man dann diese Ausbildung glorreich beendet hat, dass aber es hinterher nicht leichter, sondern noch schwerer wird, weil der Arbeitsmarkt ist eigentlich auch eigentlich praktisch nicht vorhanden oder zu irgendwelchen ganz katastrophalen Bedingungen. Das heißt, man muss sich früher oder später in den allermeisten Fällen selbstständig machen. Das ist auch nicht jedermanns Sache.
Auch Achim-Peter Gropius hat sich nach seiner Ausbildung zum Gitarrenbauer und diversen Anstellungen beruflich selbstständig gemacht und ist trotz anfänglicher Skepsis mit seiner Entscheidung bis heute glücklich.
Also Schwaben war eigentlich die Gegend in Deutschland, wo ich als ziemlich allerletztes eigentlich stranden wollte. Das so als Berliner, das ist halt leider so ein bisschen so. Gut, der Beruf ist halt so selten, dass man natürlich eigentlich sich nicht da was sucht, wo man ist, sondern eigentlich dahin gehen muss, wo es was gibt. Also das fing ja eben dann schon mit der Ausbildung an, also von Berlin nach ins tiefste Oberbayern ist der erste Kulturschock im Endeffekt. Dann war ich ganz kurz in Nürnberg beim Gitarrenbauer, was aber dann nicht so fantastisch geklappt hat. Da war relativ schnell vorbei und dann bin ich eben durch auch wieder einen Geigenbauer jetzt in Reutlingen eigentlich mal adoptiert worden, der da wen sucht oder auch mit Gitarre noch ein bisschen mehr was machen wollte. Und ja gut, und dann war ich halt in Reutlingen, dann ging das ein paar Jahre und gut, dann war dann da auch wieder Schluss und dann war klar, eigentlich jetzt wird es Zeit, sich irgendwie selbstständig zu machen und dann hatte ich ja eben die Wahl, entweder gehst du jetzt wieder nach Berlin zurück, wäre auch eine Option gewesen, oder du sagst jetzt, ja, bleibst jetzt erstmal da und guckst, ich meine, das ist natürlich auch immer das Problem, wenn man wieder allein in irgendeine ganz neue Stadt kommt, dann fängt man wieder, kennt niemanden und fängt wieder von null an und richtet sich die Wohnung ein und dann war einfach die Entscheidung, dass ich gesagt habe, also okay, jetzt probieren wir es mal, bleiben wir mal hier.
In seiner kleinen Gitarrenbauwerkstatt in Reutlingen baut er Konzert- und Western-Gitarren mit großer Hingabe. Eine gute Gitarre muss seiner Meinung nach technisch und klanglich überzeugen.
Also gut, es gibt zum einen mal natürlich den technischen Aspekt halt erstmal, dass man sagt, dass die einfach von der Verarbeitung und so weiter, dass die da wirklich sehr hochwertig und präzise verarbeitet ist halt. Das ist mal und dadurch dann eben auch einfach erstmal von der Funktion her möglichst optimal ist und auch von der Langlebigkeit. Also Gitarren, wenn die gut gemacht sind, können erschreckend alt werden. Und das andere ist natürlich dann aber eben der klangliche Bereich. Gut, da kann man eben bestimmte Kriterien festlegen, wie überhaupt erstmal Lautstärke oder Projektion, wie weit trägt die, wie gut ist die noch eben 50 Meter weiter zu hören im Konzertsaal oder wie ausgewogen ist die halt eben, sind irgendwie die Bässe oder die Höhen überbetont oder ist sehr gleichmäßig, Tondauer, wie lang klingen die Töne. Da gibt es also einen ganzen Katalog eigentlich so von Kriterien, die man aufstellen kann. Letztlich ist natürlich trotzdem viel auch Geschmackssache dabei. Das heißt, es könnte durchaus Gitarren, wo ich sagen würde, ist eigentlich eine sehr gute Gitarre, aber gefällt mir trotzdem nicht. Das ist natürlich auch das Interessante, deshalb gibt es ja auch verschiedene Gitarren, weil die Geschmäcker sind eben auch verschieden, was die Leute eben gerne wollen an Klangfarbe. Und da geht es auch viel um Sympathie, Antipathie, mag ich nicht.
Im Gegensatz zu vielen Kollegen favorisiert und konzentriert sich Achim Peter Gropius jedoch nicht vorrangig auf den Bau von Gitarren. Er investiert in etwa genauso viel Zeit und Hingabe in die Reparatur und Restaurierung von Gitarren. Und das hat seinen Grund.
Geht mir, also bei mir ist eigentlich eher wirklich ziemlich gleichberechtigt, weil also so dieser Arbeitsprozess, eine neue Gitarre von Hand zu bauen, ist halt doch ziemlich umfangreich. Also ich rechne mindestens mal 120 Arbeitsstunden effektiv, die man wirklich dran ist pro Gitarre. Wenn man jetzt so eine Reparatur hat und wirklich ein begrenztes Arbeitsaufkommen, wo man jetzt wirklich mal vielleicht 2 oder 3 Stunden beschäftigt ist irgendwie und dann ist es aber fertig und gut, ist es für mich eigentlich fast genauso befriedigend, wenn ich dann weiß, okay, das Ding tut jetzt wieder und tut auf Dauer wieder und der ist wieder glücklich mit seinem Ding. Finde ich es eigentlich auf die Schnelle, hat man ein Erfolgserlebnis auf die schnelle Art und Weise. Also eben gerade, wenn immer so neue Gitarren fertig sind, ich baue dann meistens 3 oder 4 parallel, dann ist es halt schon so, da hinterher fällt man doch fast so in die postnatale Depression, so boah, ich habe es geschafft und jetzt lasst mich bloß alle in Frieden eigentlich. Hat ja auch was, aber so einfach dann immer mal wieder zwischendrin ein nettes Erfolgserlebnis, ich finde das auch gut.
Mit einem durchschnittlichen Arbeitsaufwand von 120 Stunden pro Gitarre baut Achim Peter Gropius ungefähr 10 Gitarren im Jahr. Seine Werkstücke kosten zwischen 5.700 und 8.000 Euro, wobei der Preis stark von individuellen Vorlieben und Wünschen abhängt. Trotzdem ist nicht jeder dazu bereit, sein Geld in eine handgefertigte Gitarre zu investieren und greift stattdessen lieber auf industriell gefertigte Massenware zurück. Warum sich der Kauf einer handgefertigten Gitarre immer lohnt, verrät der Reutlinger Gitarrenbauer.
Okay, also es ist zum einen mal natürlich der klangliche Aspekt. Es kann durchaus sein, dass man eine seriengefertigte Gitarre hat, die super toll ist. Aber es ist halt doch so, dass eben Holz einfach auch irgendwo ein lebendiger Werkstoff ist, der einfach auch von den technischen Eigenschaften von Stück zu Stück ziemlich sich unterscheiden kann. Und man erzielt eben bei bestimmten Arbeitsschritten einfach dadurch, dass man es von Hand wirklich abstimmt, wie dick ist so eine Decke, wie hoch sind die Balken, die da drauf sind. Man erzielt gleichmäßiger sehr gute Ergebnisse halt eben. Und qualitativ ist es meiner Meinung nach schon auch noch ein bisschen, man kann da schon noch einiges rausholen, sowohl klanglich als auch technisch eigentlich.
Egal ob Industrieware oder handgefertigtes Stück, grundlegend unterscheidet man zwischen Konzert- und Western-Gitarren. Was das technisch bedeutet, erklärt Gitarrenbauer Gropius.
Grundsätzlich Konzertgitarre heißt eigentlich mal Gitarre mit Nylonsaiten, unabhängig von der Qualität des Konzertgitarre suggeriert ja immer was Hochwertiges eigentlich, ist aber eigentlich, heißt eigentlich gar nichts weiter außer Gitarre, die für Nylonsaiten gedacht ist. Punkt. Western-Gitarre ist eben wiederum mit Stahlsaiten bespannt normalerweise. Unterschied ist halt schon mal der, dass Stahlsaiten einen deutlich höheren Zug haben normalerweise als Nylonsaiten und die gesamte Korpuskonstruktion deshalb auch für den höheren Zug ausgelegt sein muss. Also man kann jetzt auch nicht problemlos auf irgendeine Western-Gitarre Nylon-Saiten spannen, weil da ist die auch akustisch, da kommt einfach nichts raus, weil die dafür viel zu steif gebaut ist. Und andersrum, Stahlseiten auf eine Konzertgitarre wird die Gitarre in der Regel zerstört.
Und auch klanglich sind die Unterschiede deutlich zu hören. Entgegen aller gängigen Empfehlungen rät Achim Peter Gropius Anfängern aber nicht grundsätzlich zum Kauf einer Konzertgitarre.
Was für die Konzertgitarre spricht, sind halt eben die Nylonsaiten, die halt einfach bei, gerade für Anfänger, da ist es halt so, dass die Stahlseiten einfach ein bisschen dünner sind, sich ein bisschen mehr in die Fingerkuppen einschneiden, bis sich da mal so ein bisschen die entsprechende Hornhaut gebildet hat. Also da sind die Konzertgitarren vielleicht erstmal ein bisschen fingerfreundlicher, vielleicht auch ein bisschen universeller. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt bloß irgendwelche Akkorde und Liedbegleitung machen will, dann ist eigentlich so eine Western-Gitarre wiederum auch wieder fast besser. Also das ist einfach auch stilistisch ein bisschen die Frage, was man machen will. Also wenn für irgendwelche gezupften Sachen, südamerikanische Sachen und so weiter. Klassik sowieso ist ganz klar Konzertgitarre. Und wenn man halt eigentlich eben Liedbegleitung, irgendwelche Folk- und Pop-Sachen machen will, unter Umständen dann eher die Stahlseiten halt.
Wer sich ernsthaft für den Beruf des Gitarrenbauers interessiert, sollte vor allem Freude am Material und Musikalität besitzen. Zudem sind handwerkliches Geschick und ein Gespür für Gestaltung und Ästhetik wichtig.
Also gut, man sollte natürlich eben handwerklich ein wenig begabt sein. Man sollte ein bisschen auch Formempfinden haben und so Sachen, ein bisschen Sinn für Proportionen, Ästhetik und so weiter. Geduld sollte man haben. Ja gut, ein bisschen musikalisch sollte man schon auch sein, irgendwie so ganz, wenn man gar kein Öhrchen hat für irgendwelche Klangfarben oder irgendwas, dann ist es natürlich auch ein bisschen verfehlt. Und das sind eigentlich so die drei hauptsächlichen Sachen, die da eine große Rolle spielen. Ja.
Sandra Gessler über den Reutlinger Gitarrenbaumeister Achim Peter Gropius. Bleiben wir gleich in der Welt der Instrumentenbauer. Steinway & Sons, Fazioli und Bösendorfer. Diese berühmten Marken dürften die meisten Leute, die sich in irgendeiner Weise mit Klavieren beschäftigen, kennen. Unzählige Menschen weltweit begeistern sich für die Musik dieses Instrumentenklassikers und viele Menschen spielen selbst Piano. Aber wie genau entsteht so ein gigantisches Instrument, das aus so vielen Einzelteilen besteht? Mikro-Europa-Reporterin Nathalie Baschkareff hat sich über den Beruf des Klavierbauers bzw. der Klavierbauerin im Interview mit Cornelia Dupont erkundigt.
Cornelia Dupont aus Rottweil ist selbstständige Klavierbauerin. Ihre Ausbildung hat sie damals bei Piano Fischer in Schorndorf gemacht. Diese Ausbildung kann man aber sowohl in einem handwerklichen Betrieb als auch in einem industriellen Betrieb absolvieren. Aber welche Unterschiede gibt es dabei?
Ja, im handwerklichen Betrieb hat man die Möglichkeit, im breit gefächerten Spektrum, was verschiedene Instrumente anbelangt, einzutauchen. Und man hat eben Reparatur, Restauration. Im Neubau ist es hauptsächlich Neubau, klar. Es wird produziert. Man hat hauptsächlich mit der Marke dann zu tun. Und die haben auch manchmal auch eine kleine Werkstatt dabei, wo immer wieder mal andere Instrumente da sind. Aber der große Unterschied ist einfach Neubau. Und im handwerklichen Betrieb ist es eben doch meist Restauration, Reparatur, Verkauf auch. Ja, Außendienst, genau.
Die Ausbildung umfasst unter anderem das Herstellen von Rasten, Stegen und Gehäusen, den Einbau von Klaviatur und Mechanik, das Stimmen, die Reparatur und Restaurierung und vieles mehr. Die Berufsbezeichnung Klavierbauer oder Klavierbauerin legt aber auch nahe, dass die Menschen, die diesen Beruf ausüben, eben Klaviere in Einzelanfertigung komplett bauen. So ist es aber eigentlich gar nicht.
Ich stelle keine Klaviere her. Ich bin Klavierbauerin, aber ein Klavier herzustellen ist, wie wenn man ein Auto herstellen würde. Ein Einzelstück zu bauen ist erstmal ziemlich unwirtschaftlich. Es gibt Gott sei Dank zwischenzeitlich wieder welche, die so einen Prototyp bauen. Wir sind einfach super Freaks, finde ich toll. Aber jetzt, ich habe noch kein Klavier komplett gebaut von vorn bis hin. Selbst in der Meisterprüfung setzt man so ein Instrument zusammen. Ein Klavier besteht aus der Raste, aus der Mechanik, aus der Klaviatur und aus dem Gehäuse. Das sind so die vier Teile, aus dem so ein Klavier besteht. Und dementsprechend gibt es da einfach verschiedene Arbeitsschritte. Und beim Klavierzusammenbau werden diese verschiedenen Stücke zusammengesetzt. Und die bestehen aber wiederum aus ganz vielen verschiedenen handwerklichen Arbeitsschritten. Ja, aber so ein Klavier komplett zu bauen, das ist auch nicht mein Vorhaben. Ich habe viele Arbeitsbereiche, die man im Klavierbau, beim Klavierbauen machen würde.
Was machen also die Klavierbauer und die Klavierbauerinnen? Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?
Ich bin hauptsächlich im Außendienst. Sprich, ich gehe zu Privatkunden, betreue denen ihre Instrumente, bin im Konzertdienst tätig und bei Aufnahmen im Tonstudio. Das ist hauptsächlich mein Bereich oder eben in Schulen, in Musikhochschulen.
Wenn Sie nun neugierig geworden sind und sich für diesen Beruf interessieren, sollten Sie auf jeden Fall wissen, welche Eigenschaften für diesen Beruf wichtig oder zumindest von Vorteil sind.
Zuerst fällt mir Geduld ein. Ja, Geduld insofern, tja, man braucht manchmal schon einen langen Atem, um an das Ziel zu kommen, was man sich da so vorstellt. Ein handwerkliches Geschick schon, klar. Je nachdem, wo man, in welchem Bereich man im Klavierbau arbeitet, sollte man, wenn man im Außendienst ist, ein Gefühl für Menschen haben, den Umgang mit Kundschaft. Das ist sehr wichtig, auch wenn man mit Pianisten zu tun hat. Sehr viel Psychologie, die da mitspielt. Ein Musikinstrument zu spielen ist sinnvoll. Ich kenne aber auch viele Kollegen, die gar nicht Klavier spielen können. Ja, es gibt tatsächlich einige. Es sind gerade tolle, tolle Meister, die mit Klavier spielen können, aber es hat von der Fähigkeit, als Klavierbauer zu arbeiten, hat es nichts zu sagen, ob er da schlecht oder besser ist.
Nathalie Baschkarev über den Beruf des Klavierbauers. Bevor wir in den nächsten tierischen Teil unserer heutigen Sendung einsteigen, hören wir jetzt The Killers mit Mr. Brightside.
Now he takes off her dress. Now
Micro Europa.
Sounds.
International. Micro Europa.
Anders. Geil. Micro Europa.
Moderno.
Innovative.
Bringing young Europe together.
Ihr hört immer noch Radio Micro Europa hier auf der Wüstenwelle. Im zweiten Teil unserer Sendung über ausgefallene Berufe geht es um Menschen, die mit Tieren zu tun haben. Nina Schuler arbeitet als Geschäftsführerin und Hundetrainerin bei der Hundeschule Carni Sports in Sindelfing. Reines Begleithundetraining ist bei ihr ebenso möglich wie Leistungskurse für den Hund. Doch nicht nur das. Durch ihr abgeschlossenes Sportwissenschaftsstudium bietet sie außerdem spezielle Sportkurse in Kombination für Hund und Mensch an. Hierbei bringt sie ihr Wissen aus dem Studium als Trainerin ein. Neben ihrer Hundeschule füllen noch einige andere Aktivitäten ihren Alltag. Da bleibt kaum Zeit für Freizeit. Mikro-Europa-Reporterin Clarissa Glück war vor Ort und hat genauer nachgefragt.
Nina, geht da hin und löst das Ganze wieder auf. Okay. Klasse. Sehr schön.
Dienstagabend in Sindelfingen. Beim Begleithundetraining der Hundeschule Canny Sports gehen Übung und Spaß Hand in Hand. Nina Schuler ist Trainerin und Geschäftsführerin zugleich. Zusammen mit ihrer Kollegin Jennifer Wittig gründete die 30-Jährige 2014 ihre eigene Hundeschule. Das breit gefächerte Kursangebot reicht von Alltags-, Sport- bis zu Leistungskursen. Das Wichtigste aber, im Vordergrund steht immer die Individualität des Hundes.
Wir sind weder die Fraktion, die die Hunde mit Wattebäuschen bewirft, aber auch nicht die, die diesen Hund bis zum untersten Grad dominieren muss, sodass sie eigentlich überhaupt gar nicht mehr eigenständig sind. Wir haben nicht einen starren Weg, den wir verfolgen, was alles nur mit dem Klickertraining zum Beispiel zu beheben ist, sondern auf jeden Hund wird seine eigene Trainingsmethode angewandt.
Nach ihrem abgeschlossenen Sportwissenschaftsstudium entschloss sich Nina Schuler kurzerhand ihr Hobby zum Beruf zu machen. Als langjährige Hundehalterin und erfolgreiche Hundeleistungssportlerin kann sie nun ihre Erfahrungen an ihre Kunden weitergeben. Claudia Herrmann ist mit ihrer Hündin schon seit einiger Zeit fester Bestandteil des Dienstagabendkurses und weiß Nina Schulers Arbeit zu schätzen.
Die Nina ist sehr konsequent, trotzdem aber mit den Hunden total liebevoll und zeigt, dass auch bei einer gewissen Strenge der Hund trotzdem immer mit dem Schwanz wedelt, wenn er sie sieht.
Doch nicht nur beruflich ist Nina Schuler von Hunden umgeben. Auch privat halten sie ihre eigenen 3 Schützlinge auf Trab. 2 Australian Cattle Dogs und 1 Thai Ridgeback. Ob Schönheitswettbewerb oder Obedience-Leistungssport, Intimarbeit konnte sie mit ihren Hunden schon so manchen Pokal nach Hause bringen. Doch diese Auszeichnungen sind für Nina nur eine schöne Nebensache.
Wenn du einen Hund hast, dann bist du einfach auch nie allein. Das kann negativ sein, weil man wirklich auch mal manchmal alleine sein möchte, aber immer beobachtet wird. Aber es ist einfach immer jemand da, der jede Emotion von einem mitbekommt und auch sofort interpretiert und dann eben auch einen tröstet oder sich mit einem freut und immer ehrlich ist.
Neben ihrer Tätigkeit an der Hundeschule vertreibt Nina Schuler unter ihrer Eigenmarke Sunday Suits handgemachte Halsbänder und Leinen in bunten Farben und außergewöhnlichen Designs. Außerdem ist sie anerkannte Hamsterzüchterin und neuerdings Mitglied des Deutschen Hundezuchtvereins. Bei all den Tätigkeiten habe sie manchmal das Gefühl, sie brauche 32-Stunden-Tage. Doch die Leidenschaft zu ihrem Beruf motiviert sie jeden Tag aufs Neue.
Ich helfe nicht nur jeden Tag Menschen weiter, die eventuell Probleme haben oder neue Ziele haben und die gerne erreichen möchten. Ich arbeite dazu mit meinen besten Freunden zusammen, meinen Hunden. Ich zaubere Menschen Lächeln ins Gesicht und helfe Hunden dabei, ihren Alltag, schwierigen Alltag manchmal zu bewältigen.
Eine gute Erziehung des Hundes geht mit einer erhöhten Freude am Tier einher. Besonders am Herzen liegt Nina Schuler darum das Projekt Wohlerzogen, das seit kurzem ein fester Bestandteil der Philosophie von Canny Sports ist. Hier geht es darum, durch gute Erziehung und Einhaltung von Prinzipien effektiv gegen den Hundehass in Deutschland vorzugehen und Giftködern entgegenzuwirken. Langfristig möchte Nina Schuler ihre Hundeschule noch weiter ausbauen und populärer machen. Sie weiß genau, welches Image sie für ihre Kunden gerne erreichen will.
Canny Sports, da kannst du hingehen. Da hast du alles auf einem Fleck vom Hundeladen, einer tollen Hundeschule, tollen Menschen, mit denen man sich treffen kann, um einen Kaffee zu trinken. Du kannst den Hund bei dem Hundephysiotherapeuten vorbeibringen oder eben auch einfach eine Runde im Hundeschwimmbad vorbeiplanschen.
Begeistert sind hier zumindest alle und gehen am Ende des Dienstagabendkurses mit einem Lächeln oder einem Schwanzwedeln vom Platz. Katrin Hinselmann ist mit ihrem Bullterrier erst seit kurzem Kunde von Canny Sports. Sie kann jetzt schon erste Erfolge erkennen und weiß genau, warum sie die Hundeschule weiterempfehlen würde.
Weil es nicht nur als Hund Spaß macht, sondern auch als Mensch hier.
Das war ein Beitrag von Clarissa Glück über die Hundeschule Canisports. Während wir den Hund oft als den besten Freund des Menschen bezeichnen, stehen viele andere Tiere im Abseits. Doch es gibt Menschen, die genau das zu ihrer Aufgabe gemacht haben. Jacqueline Göron hat mit hauptberuflichen Tierrechtlern gesprochen.
Veganer sind mittlerweile kein Randphänomen unserer Gesellschaft mehr. Immer mehr Menschen entscheiden sich für eine tierfreundliche Lebensweise. Dieser Wandel ist mitunter engagierten Tierrechtsaktivisten, sogenannten Tierrechtlern, zu verdanken, die unermüdlich Aufklärungsarbeit leisten. Die meisten dieser Aktivisten engagieren sich ehrenamtlich. Doch es gibt auch hauptberufliche Tierrechtler.
Also ob Tierrechtler einem Beruf nachgehen oder ob das als soziales Engagement gesehen wird oder in Anführungsstrichen nur als Aktivismus, hängt ein bisschen davon ab, in welcher Form das honoriert wird, was Tierrechtler machen. Also ob das finanziell honoriert wird oder ja gewissermaßen nur über Anerkennung.
Sagt der Tübinger Tierrechtler Till Schmitz. Aktuell können es sich die wenigsten Aktivisten leisten, nur von der Tierrechtsarbeit zu leben. Bei der Tierrechtsorganisation PETA, People for the Ethical Treat of Animals, jedoch gibt es bereits einige Hauptberufliche. Wie bei PETA auch, finanzieren sich die meisten Tierrechtler über Spenden. Daher stellt sich die Frage, ob die Gesellschaft bereit ist, diese Arbeit künftig finanziell zu honorieren. Till Schmitz steht dieser Entwicklung allerdings positiv gegenüber.
Also prinzipiell glaube ich, dass unsere Gesellschaft immer mehr bereit ist, Geld aufzuwenden, um Menschen auch wirklich dafür zu bezahlen, dass sie sich für Tiere einsetzen.
Mit etwas Glück wird es also in Zukunft möglich sein, dass sich mehr Menschen in Vollzeit für Tiere einsetzen. Doch welche Voraussetzungen müssen mitgebracht werden? Laut Till Schmitz jedenfalls kann eine Ausbildung in bestimmten Bereichen von Vorteil sein.
Also ob Tierrechtler besondere Voraussetzungen haben müssen oder besondere Fähigkeiten haben müssen, hängt ganz stark davon ab, was man machen möchte. Also wenn man im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit tätig ist, dann ist es natürlich gut, auch hier eine entsprechende Ausbildung zu haben, um effektive Tierrechtsarbeit machen zu können.
Aber wozu braucht es überhaupt Tierrechtler? Es gibt auch Tierschützer, die sich für das Wohl der Tiere einsetzen. Ein Unterschied muss also bestehen.
Vielleicht kann man den Unterschied zwischen Tierrechtler und Tierschützer am Beispiel der Massentierhaltung festmachen. Ein Tierschützer würde sich dafür einsetzen, dass die Bedingungen in der Massentierhaltung verbessert werden, dass die Tiere mehr Platz haben, besseres Futter bekommen, länger leben können. Ein Tierrechtler wiederum würde sich dafür einsetzen, dass die Massentierhaltung als Form der Tiernutzung an sich abgeschafft wird.
Es gibt also gute Gründe, weshalb Aktivisten sich über den Tierschutz hinaus für die Belange von Tieren einsetzen. In Zukunft vielleicht sogar hauptberuflich. Doch bis es soweit ist, engagiert sich Till Schmitz zusammen mit 20 weiteren Tierrechtlern ehrenamtlich im Tierrechtsverein Act for Animals in Tübingen. Julia Schnur, die dort ebenfalls aktiv ist, erzählt, wie es zu diesem Zusammenschluss kam.
Im Jahr 2011 haben wir uns als kleine Gruppe zusammengefunden und beschlossen, dass wir einen Tierrechtsverein gründen wollen. Haben das dann auch getan und den Verein erstmal Tübingen für Tiere genannt. Und Mitte 2014 haben wir uns dann umbenannt in Act for Animals, einfach weil wir denken, dass unsere Idee weit über Tübingen hinaus relevant ist.
Dieser Gedanke sieht sich angesichts der Skandale rund um Massentierhaltung deutschlandweit bestätigt. Es handelt sich um Probleme, die nicht nur, aber auch Tübingen betreffen. Doch wie genau setzen sich Tübingens Aktivisten für diese Tiere ein?
Ja, Act for Animals macht ganz verschiedene Aktionen. Das geht von einfachen Aufklärungsarbeiten mit Infoständen in der Stadt über kreative Aktionen bis hin zu großen medialen Kampagnen mit Plakaten an Bahnhöfen oder kleinen Clips, die an U-Bahn-Stationen laufen.
Bei so vielen Aktionsformen stellt sich schnell die Frage, wie viel Zeit Tierrechtsarbeit überhaupt in Anspruch nimmt und ob sich dieses Engagement mit vollen Stundenplänen und 40-Stunden-Wochen überhaupt vereinbaren lässt.
Der zeitliche Aufwand, den man aufbringen kann, um bei Act for Animals mitzuarbeiten, ist komplett unterschiedlich und kann sich jeder letztlich aussuchen, wie viel Zeit er da einbringen möchte. Das geht von dem Besuch des Plenums, das einmal wöchentlich stattfindet, über mehrere Stunden pro Woche. Also da ist alles dabei.
Jacqueline Göron, überhaupt berufliche Aktivisten für Tiere. Ob sich Tierschutz nicht auch doch mit dem Konsum von Fleisch vereinbaren lässt, sehen wir im nächsten Beitrag. Jesse Hauser hat im Gespräch mit Fleischermeisterin Sarah Hetzel nachgefragt, wie eine kleine Familienmetzgerei zum Thema Fleischkonsum und Tierschutz steht.
Jeder Deutsche verzehrt etwa 60 Kilogramm Fleisch pro Jahr. Um den Verbrauch und trotzdem niedrige Preise zu gewährleisten, setzen die Produzenten auf Massentierhaltung und industrialisierte Weiterverarbeitung und verzichten dabei auf artgerechte Tierhaltung und gute Fleischqualität. Wie die Schlachtung und Verarbeitung in einer kleinen Familienmetzgerei abläuft, erklärt Fleischermeisterin Sarah Hetzel.
Also im Prinzip wird das ja überall gleich gemacht. Aber ich denke halt, wenn du da 50 Schweine hast, dass es dann halt schon anders zugeht im Schlachthaus wie jetzt bei uns. Geht halt einfach ruhig zu. Wir sind ja nur zu zweit mit unseren 4 Schweinchen und die sind da ja weder, also nicht extrem unter Stress gestellt. Ganz viele sagen ja, die wissen ja dann, dass sie drankommen, aber das stimmt gar nicht, sondern bei denen ist es einfach nur so, dass sie halt aus ihrer gewohnten Umgebung rauskommen, denen was Neues, aber die wissen jetzt nicht, dass es denen da ins Leben geht.
Der hohe Fleischkonsum ist ein Grundproblem. Dieser Meinung ist auch Sarah.
Lieber weniger Fleisch essen und dafür dann halt irgendwie aus artgerechter Tierhaltung oder von einem kleinen Metzger halt einfach nicht aus dem Supermarkt, sondern halt einfach gutes Fleisch essen.
Es stellt sich die Frage, ob man als Metzgerin ein tierlieber Mensch sein kann. Sarah beantwortet dies mit einem klaren Ja und verdeutlicht es mit einer Geschichte von ihrem Pferd.
Mir liegt viel an Tieren. Wir haben immer Katzen gehabt, die lieb Katzen. Und wir haben immer einen Hund gehabt, die lieb Hunde. Wir haben ein Pferd gehabt. Beim Pferd musst du dann so einen Pass ausfüllen und dann vorne rein entscheiden, wird das mal eingeschläft, das Tier, oder darf man das zur Weiterverarbeitung, also zum Metzger bringen. Und nachdem wird dann, das steht im Pass drin, und nachdem kriege die dann halt auch Medikamente oder nicht. Und für mich war immer klar, wenn das irgendwie geht, dann lieber zum Metzger, dann wird aus dem noch was Gutes gemacht. Also das war schlimm für mich, wo das Pferd jetzt dann nicht mehr da war. Man musste jetzt ja dann doch auch einschläfen, aber wenn ich überlege, das kommt nachher in der Müll, weil vergraben kannst du es ja nicht.
Zum Schluss wollte ich noch wissen, welche Erfahrungen sie persönlich mit Vegetariern gemacht hat.
Bei uns hat so wenig Vegetarier. Ja, gut, Mali und Heder mal, aber die haben ja auch einen Hof und haben Tiere zum Schlachten. Hier, die ländlichen Vegetarier, man hat es nochmal aus anderer Überzeugung wie in der Stadt, oder ich weiß es nicht. Oder vielleicht einfach, weil mir hier nochmal viel naturbewusst aufwachsen und das auch einfach dazugehört, dass es einen Metzger gibt, der Tiere schlachtet, wie jetzt in der Stadt. In der Stadt kriegt man das ja gar nicht mehr mit. Meint man wirklich, das Fleisch kommt aus dem Supermarkt oder was weiß ich, und nicht vom lebenden Tier.
Bevor wir uns weitere spannende Berufe ansehen, gibt's jetzt erstmal was fürs Ohr. Coldplay mit Viva la Vida.
Missionaries in a foreign field. For some reason
Coldplay mit Viva la Vida. Ihr hört Mikroeuropa auf der Wüstenwelle. Unsere heutige Sendung dreht sich ganz um die Welt der ausgefallenen Berufe und so auch das nächste Stück. Der folgende Beruf ist möglicherweise schon fast in Vergessenheit geraten, obwohl deren Produkte in der Grillsaison unentbehrlich sind. Die Arbeiter, meist Männer, leben oft tagelang allein im Wald und verbringen die Nächte mit wenig Schlaf in einer Köte, einer Art Hütte. Ihre Gesichter sind voller Ruß und an ihrem Arbeitsplatz raucht es gewaltig. Sie mögen die Natur und die Stille, sind aber auch gesellig und freuen sich über jeden Besucher. Und am besten gefällt ihnen, wenn es regnet, denn dann haben sie nur halb so viel Arbeit. Na, wer könnte das sein? Genau, es sind die Köhler. Marlene Dank berichtet.
Gut Kohl schallt es durch die Wälder, wenn der Holzkohlemäler in Münzdorf im Landkreis Reutlingen angezündet wird. Köhlereien sind beinahe ausgestorben. In Süddeutschland gibt es lediglich noch 8 aktive Köhler. Der 77-jährige Georg Geiselhardt ist einer von ihnen und erzählt uns von sich und seiner Leidenschaft, dem Köhlern.
Wir haben das in der Wiege mitgebracht, ein großer Teil. Ich bin also in der 4. Generation. Also mein Urgroßvater, der war Bettlerarm, der hat ein paar Gehäuser gehabt und 3 Mark Land und eine Stube voll Kinder. Und der hat halt Kohle brennen können. Und ich war schon als Pimpf bei meinem Vater immer dabei und habe immer Interesse oder einen Spaß am Köhler gehabt. Mein Grundsatz war immer, warum soll ich 40 Tage opfern im Jahr, wo meine Vorfahren davon leben haben müssen.
Der Mäler in Münzdorf wird 2-mal im Jahr angezündet. In dieser Zeit ist der Köhler rund um die Uhr im Wald und hütet den Mäler wie ein kleines Kind. Wichtig ist, dass das Holz im Mäler nicht verbrennt, sondern nur verkohlt. Aber was muss der Köhler am Mäler genau tun?
Der Köhler muss eben so etwa 2-2,5 Stunden Tag und Nacht tätig sein. Weil den muss man 2-mal morgens und abends mit dem Schlegel klopfen, in dem Bereich, wo die Glut ist, dass der Kohl wieder satt beieinander sitzt.
Der Köhler muss den Mäler also überwachen und steuern. Dabei ist ein gutes Auge und Bauchgefühl gefragt. Doch um Köhler zu werden, braucht es noch mehr.
Viel Arbeitsgeist und wenig Schlafen. Langschlafen Arbeit. Und wenn das einer tun muss, dann wird das nichts. Ne? Liegt ja da drinnen und schlaft. Und das muss von innen rauskommen.
In Deutschland werden jährlich 100.000 Tonnen Holzkohle produziert. Einen kleinen Bruchteil stellen dabei die Köhler. Der Großteil stammt aus der Industrie. Viele Köhlereien werden heute hauptsächlich aufgrund der Tradition fortgeführt. Früher waren Köhler hingegen unverzichtbar.
Die Köhlerei, das ist einer der ältesten Waldberufe. Die Holzkohle war das einzige, wo mehr Hitze gehört wie ein normales Feuer. Das heißt, das ganze Erz haben mit Holzkohle geschmolzen. Jedes Schwert, jedes Pflugschar haben aus der Holzkohle gemacht. Bis man die Steinkohle entdeckt hat. Und das war schwach 300 Jahre gewesen. Und von dort ab ist die Mehlköhlerei dann rapid zurückgegangen.
Mittlerweile hat sich Georg Geiselhardt von der Köhlerei etwas zurückgezogen. Doch in seinem Neffen, Franz Heidegger, hat er einen tüchtigen Nachfolger gefunden.
Ja, da bin ich wohl zufrieden. Ganz glücklich bin ich da. Der passt, der Käse, der hat Interesse und der passt auch an Köhlerhütte.
Auch Franz Heidegger kennt die Eigenheiten des Köhlerdaseins. Doch genau diese schätzt er und machen den Beruf für ihn besonders.
Blödsinn ist falsch ausgedrückt. Ein bisschen ein Vogel, dass man sich das überhaupt antut. Aber da hinten bin ich mein eigener Herr. Da gibt mir bloß der Mäler den Zeitplan voraus. Wenn keine Leute da sind, tue ich Stille. Morgen jetzt aufwachen, Vögel singen. Oder schon wach sein und hören, wie Vögel anfangen zum Singen. Und in Ruhe.
Marlene Dank über den Beruf des Köhlers. Der nächste Beitrag geht im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut. Mikroeuropa-Reporterin Conny Ladentin hat sich mit Tätowiererin Lucy getroffen, die von den Besonderheiten ihres Berufes und von kotzenden Einhörnern erzählt.
So eine Tätowierung ist ja dann was, das hat der Kunde sein ganzes Leben lang.
Mhm.
Und das sieht aber auch jeder. Bist du da manchmal aufgeregt, bevor du was anfängst?
Ich habe mir in meiner Ausbildung ganz arg lange nicht getraut zu tätowieren. Und dann weiß man, jeder Wackler wird dem Kunden sein Leben lang draufbleiben. Ja, das ist schon aufregend. Man braucht gute Freunde erstmal. Bei meinen Eltern war es so, meine Mutter hat sogar meine 3. Tätowierung, die ich gemacht habe. Also die hat sich von mir dann gleich tätowieren lassen, während mein Vater... Der fand das alles nicht so toll, hat mich aber trotzdem voll und ganz auch da drin unterstützt. Also es ist ja auch immer eine finanzielle Sache, weil man am Anfang auch nichts verdient, auch in der Ausbildung eben nicht.
Und würdest du deinen eigenen Beruf eher als Handwerk sehen oder als künstlerische Tätigkeit?
Als Kunsthandwerk. Klar, man braucht schon ein künstlerisches Talent, aber es ist einfach viel Dienstleistung dabei.
Und was macht dir am meisten Spaß am Beruf?
Die Entwicklung zusammen mit dem Kunden, dem seine Ideen und mir dann eben zu überlegen, was kann ich da draus machen. Und dann aber auch die Art und Weise, was für einen Kontakt man mit den Menschen hat. Also eben dieser doch recht kurze, aber intensive Kontakt, das finde ich sehr schön. Und das Tätowieren selber macht halt auch Spaß.
Und hast du vielleicht eine kleine Anekdote, was das Verrückteste war, was du jemals tätowiert hast?
Ja, ich glaube, also ich habe eine Tätowierung, die auch wirklich zu meinen Lieblingstätowierungen gehört und doch auch relativ verrückt ist. Das ist die Tätowierung einer Patentante, die sich ein kotzendes Einhorn mit einem Regenbogen von einem Dreijährigen hat tätowieren lassen. Also vom dreijährigen oder vierjährigen Patenkind. Ja, ist eine tolle Tätowierung.
Conny Ladentin über Tattoos. Wer neugierig geworden ist, kann sich das Einhorn-Tattoo auf der Mikro-Europa-Website anschauen. Ausgefallen ist auch definitiv der nächste Beruf. Er kann nur vererbt werden und ist ein richtiger Fulltime-Job, bei dem große Erwartungen und Verantwortungen auf einem lasten. Man muss sich viel mit seiner Familiengeschichte auseinandersetzen und auch kräftig im Haushalt anpacken. Trotzdem träumen vor allem kleine Kinder von so einem Leben. Ein Leben in einem Schloss. Mikro-Europa-Reporterin Franziska Geithner.
Steil geht es einen Fußweg bergauf. Rechts und links nur Bäume. Auf einmal entdeckt man durch die Baumkronen hindurch hohe Türme und eine gigantische Festungsmauer, wie aus dem Nichts emporragen. Das Schloss Kronburg, ein wahrhaftes Schmuckstück, mitten im Allgäu. Mit ca. 100 Zimmern teilt sich die Anlage in 4 Flügel, unter anderem dem Museumstrakt im Osten, einer Schlosskapelle und dem privaten Wohnbereich im Süden, also eine Art Labyrinth durch Raum und Zeit. Denn hier lebt schon seit fast 400 Jahren die Familie von Wickel Westernach. Baron Theo, seine Gattin Ulrike und ihre 2 Kinder Caroline und
Maximilian Hubertus Alexander Maria, Freiherr von Wickel Westernach, aber du kannst gerne Max zu mir sagen.
Der 22-jährige Waldwirtschaftsstudent mit Vollbart trägt ein hochgeschlossenes Hemd mit Kragen und zur Abwechslung mal Lederschuhe statt Arbeitsstiefeln. Schließlich sind Max und seine ganze Familie zwar stolz über ihren Besitz, aber er ist dennoch mit seiner sehr höflichen, zurückhaltenden Art bodenständig geblieben. Das idyllische Schloss auf einem Berg ist ein beliebter Ort für Konzerte oder Hochzeitsfeiern, wo Mann und Frau auch einen Tag lang ihren Märchentraum wahr werden lassen können. Besucher aus aller Welt mieten im dazugehörigen Gästehaus Ferienapartments und wandern im 350 Hektar großen Wald. Da kann man Max und seine Familie schon beneiden, dass sie diesen Traum sogar wirklich leben und ihr eigen nennen können, oder?
Es ist aber natürlich so, dass wenige, wenn sie es auf den ersten Blick sehen, auch die ganze Arbeit dahinter sehen. Das fängt eigentlich an beim im Sommer, die ganzen Blumenkübel, die rumstehen, gießen. Wir haben eben das Gästehaus über die ganze Waldbewirtschaftung natürlich. Die Jagd ist ein großer Punkt.
Also ein richtiger Fulltime-Job von morgens bis abends. Familienurlaub und spontane Kurztrips sind schon gar nicht mehr denkbar.
Es ist natürlich so, dass man hier an das Haus irgendwo gebunden ist. Man kann es nie länger alleine lassen. Also wir haben ja momentan keinen Hausmeister. Und wenn dann sowas ist wie Wildunfall oder so, man muss eigentlich immer da sein. Das ist halt die Verpflichtung, die mit diesem Besitz irgendwo einhergeht.
Der Wald allein reicht nicht aus, um davon zu leben. Deshalb haben seine Eltern vor ungefähr 17 Jahren das Gästehaus gebaut und auch den romantischen Weihnachtsmarkt ins Leben gerufen. Mit zahlreichen Handwerkerständen aus der Region ist er einer der Höhepunkte und schon zu einer richtigen Tradition in Kronburg und dem ganzen Unterallgäu geworden.
Der Glühwein, die vielen Kunstwerke, die kleinen, die man dort kaufen kann, das finde ich gut.
Also ein Wochenende halte ich mir immer dafür frei, das muss schon sein.
Das bedeutet aber auch wieder jede Menge Arbeit, denn die gesamte Organisation liegt in nur 8 Händen. Der Familie von Wickel Westernach.
Es ist auch da sehr, sehr viel Arbeit, Budenaufbau und wir haben da ja unsere eigene Bude mit Wildeintopf. Das ganze Wild muss erstmal von uns geschossen werden und dann alles herrichten, die ganzen Einkäufe, die ganze Planung.
Ein echter Familienbetrieb, bei dem alle mit Herz und Seele dabei sind. Denn trotz der vielen Verpflichtungen und tagtäglichen Aufgaben weiß Max sein Leben auf dem Schloss zu schätzen und auch ab und an zu genießen.
Dass wir eben einen Blick auf die gesamte Alpenkette haben und auf die eigenen Wälder und Wiesen, sage ich mal, im Allgäu eben, in Ferienregionen, wo andere zum Urlaub machen eigentlich herkommen. Das ist natürlich schon toll und hat nicht jeder, oder für mich speziell auch, dass ich im eigenen Revier auf die Jagd gehen kann.
Feste und Veranstaltungen auf dem Schloss organisieren, Jagen und auch Adelsbälle sind für den Prinz von Kronburg also keine Seltenheit mehr. Kein Wunder, dass der eine oder andere sich fragt, ob noch mehr Klischees auf ihn zutreffen.
Am Weihnachtsmarkt kommen dann regelmäßig auch die Familien zu uns an den Stand, weil die Kinder irgendwie sehen wollen, wer hier wohnt. Und ich weiß nicht, ob sie dann ein bisschen enttäuscht sind, vielleicht, wenn sie sehen, dass wir eben keine Krone aufhaben, sondern eher im Arbeitsgewand in der Bude stehen und Glühwein ausschenken und sowas.
Krone hin oder her, langweilig ist Max' Alltag bestimmt nicht. Er führt ein Leben zwischen Traum und Realität, zwischen Märchen und Fulltime-Job. Für ihn heißt es aber die meiste Zeit, Arbeitsschuhe an und Sakko in den Schrank.
Franziska Geithner mit einem Beitrag zum Träumen. Doch nun zurück zur Realität. Jeder Beruf, egal wie ausgefallen er sein mag, muss zunächst erlernt werden. Deutschland bietet dazu mit seiner dualen Berufsausbildung den Auszubildenden eine europaweit einzigartige Möglichkeit, bereits früh Theorie mit Praxis zu vereinen. Viele dieser Ausbildungen werden dabei von der Industrie- und Handelskammer begleitet, die insbesondere den Betrieben hilft, Ausbildungen zu strukturieren und Inhalte zu vermitteln. Im Rahmen dieser Sendung erhoffen wir uns von der IHK eine Auskunft darüber, welche ausgefallenen Berufe und Entwicklungen der Arbeitsmarkt heute und in den nächsten Jahren für uns bereithält. Ein Beitrag von Hendrik Schramm.
Flachglasmechaniker und Mechanikerin, Textilreinigung, Zweiradmechatronikerin und Mechatroniker. Das sind die ungewöhnlichsten Berufe, die die Industrie- und Handelskammer Reutlingen, Tübingen und Zollernalb regelmäßig betreut. Die meisten Auszubildenden streben klassische Handwerksberufe wie Tischler an oder suchen eine kaufmännische Lehre im Einzelhandel, Export-Import oder bei einer Bank. Petra Brenner, Leiterin der Abteilung Ausbildung bei der IHK in Reutlingen, prognostiziert für die Zukunft große Veränderungen auf dem Ausbildungsmarkt. Der Trend gehe weg von den klassischen Berufen in Handwerk und Handel.
Jetzt wird es sehr spannend, weil in aller Munde ist ja das Thema Wirtschaft 4.0 oder Industrie 4.0. Und da machen sich natürlich viele, viele bereits jetzt Gedanken, wie ändern sich die Berufsfelder. Also nur als Beispiel, es gibt bereits heute Operationen, die werden mit Robotern durchgeführt, also ohne Arzt.
Industrie 4.0. Die Bundesregierung spricht in diesem Zusammenhang bereits von einer vierten industriellen Revolution. Man könnte dies auch als eine flexibilisierte Produktion bezeichnen, in der Kunden und Unternehmer gleichermaßen in die Schaffung neuer Produkte und deren Verkopplung eingebunden sind. Anders gesagt, es geht um internetbasierte Kommunikation, Automatisierung und künstliche Intelligenz. Dies ist jedoch aktuell für die meisten Ausbildungsberufe noch Zukunftsmusik. Und woher sollen in Zukunft die Auszubildenden kommen? Bedingt durch demografischen Wandel und den verstärkten Trend zum Studium können bereits heute viele kleinere und mittlere Betriebe ihre Lehrstellen nicht besetzen. Dies bestätigt Petra Brenner auch für die Region Reutlingen, Tübingen und Zollernalb. Die IHK versuche daher im Rahmen ihrer Möglichkeiten aktiv für die Unternehmen der Region und eine duale Berufsausbildung zu werben. Am wichtigsten sei aber weiterhin, die Berufsausbildung als Alternative zum Studium darzustellen.
Wir sind sehr aktiv unterwegs mit dem Thema Ausbildungsmarketing. Das heißt, dass wir sehr viel tun, um die Attraktivität einer Lehre oder der dualen Ausbildung zu bewerben. Dass wir eben nicht sagen, nur das Studium ist das Allheilmittel, sondern auch eine duale Ausbildung bietet sehr gute Karrierechancen.
Und bei über 360 Ausbildungsberufen sei für die meisten, die ohne Wissen über Alternativen ein Verlegenheitsstudium beginnen, sicherlich etwas dabei. Egal, ob dies nun in einem besonders ausgefallenen oder doch einen der klassischen Berufe resultiere.
Hendrik Schramm über ausgefallene Berufe auf dem derzeitigen Arbeitsmarkt. Das war auch schon der letzte Beitrag der heutigen Sendung zum Thema Berufe der besonderen Art. Und das war's auch schon wieder mit der heutigen Sendung von Radio Mikroeuropa bei der Wüstenwelle. Diese sowie alle anderen Sendungen gibt es auch online zum Anhören. Alles dazu findet ihr unter www.mikroeuropa.de. An den Reglern saß heute Fabian Schaller. Redaktion hatte Ulrich Hägele. Ich bin Pia Schönfeld und ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Sonntag. Bis zum nächsten Mal bei Mikroeuropa.